Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sitzen hier heute weder Nico noch Kevin hinter dem Mikrofon. Mein Name ist Niklas und bisher war ich vor allem als Autor bei Backspin unterwegs. In Zukunft werde ich allerdings hoffentlich auch in gewohnter Regelmäßigkeit für diesen Podcast das ein oder andere Interview führen. Los geht's heute mit Master Nickel und Lord Sesshumaru, die gerade zusammen ihre Granit-EP aufgenommen haben. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid und für euch ist das auch der erste Podcast, oder?
Ja, erstmal moin, danke für die Einladung. Genau, erste Podcast, ja, vielen Dank.
Sehr gerne, ja, dann sollten wir das doch hinkriegen. Seid ihr Podcast-Hörer? Oder allgemein so Deutschrap-Medien-Kosmos-Konsumenten?
Gar nicht, auf jeden Fall. Ich höre auf jeden Fall auch sehr wenig Deutschrap persönlich. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich in diesen Kosmos einsteige. Deswegen, ich bin auf jeden Fall hyped.
Ja, ich habe auch noch nicht so viele Podcasts gehört, muss ich sagen. Also, was habe ich denn gehört? How It Should Sound habe ich mal gehört. Diesen Podcast von dem einen, von so einem Mixing-Engineer, glaube ich. Wer ist der? Alex Thumay. Beim Zugfahren halt, ne? Aber, ja.
Genau. Krass. Naja, sollten wir trotzdem hinbekommen. Meine Einstiegsfrage an dich, Master Nickel, wäre, ob du wirklich so gerne Gambas isst.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Gambas, klar. Seafood, alles. Auf jeden Fall.
Weil, also ist mir, oder ich fand es schon irgendwie auffällig, dass du ja, glaube ich, so in 4 Tracks oder so Gambas referenzierst.
Ja, ja. Nee, bin ein Liebhaber.
Und kochst du auch tatsächlich selber?
Ich koche selber, ja. Sehr viel. Auf jeden Fall. Also.
Was ist dein Signature-Dish?
Ach, mein Signature-Dish. Ja, ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Tacos, Pulled Pork Tacos auf jeden Fall, mit Schweineschulter.
Nice.
Sehr nice, wenn man die Schulter so richtig lange kochen lässt einfach, 3-4 Stunden. Mit Orangensaft, nice. Alter, Knoblauch, Zitrone. Ja, genau. Und Fried Rice auf jeden Fall auch gerne. Okay, also ja.
Krass, also bist du sogar ein richtig guter Koch.
Ja, das ist Ansichtssache, ne? Also ist die Frage. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal für dich kochen.
Ja, können wir beim nächsten Mal machen. Oder wenn du mal ein Album bringst oder sowas.
Nee, aber ich find's wichtig. Gut essen ist auf jeden Fall immer wichtig so.
Ja, safe. Sehe ich auch so. Kommt denn der Titel von deiner letzten EP Ölgott auch aus der Richtung? Also so vom Kochen? Oder ist das eine andere Schiene?
Ölgott kam so ein bisschen die Inspiration tatsächlich, glaube ich, durch Naruto, durch den Anime. Ahnst du? Also bist du Anime-affin?
Nee, oder? Überhaupt nicht.
Den habe ich geguckt auf jeden Fall zu der Zeit und es gibt so einen Typen, Hiraya heißt der, und der hat so Öl hinten auf seinem Rücken stehen, in so japanischen Schriftzeichen. Und ich glaube, das war so der erste Impuls. Und dann, ja, Ölgott. Dachte ich, Ölgott auch so ein bisschen für einen selbst einfach so, weißt du, wie so eine fiktive Persönlichkeit einfach, weißt du, die einem so ein bisschen Power gibt, einfach so ein, ja, genau, wie soll ich sagen, kein Mantra oder so, aber schon so die Richtung, ja, auf jeden. Und dann mit Rap halt, ne, Drip und alles, Alter, so, und Öl ist halt auch feinster Drip. kleiner Seitenhieb
auf jeden Fall.
Ja, ja, genau.
Aber krass, dann, der Name Lord Sesshumaru kommt auch aus dem Manga, ne? Habe ich gelesen.
Ja, auf jeden. Also aus einem Anime. Jeder kennt es wahrscheinlich, so, der so mein Alter ist, so 23 oder so, auch jünger wahrscheinlich. Der kommt aus Inuyasha. Lief immer RTL 2 schön nach der Schule. Und das ist ja der große Bruder von dem Hauptprotagonisten. Und meiner Meinung nach so auf jeden Fall der krasseste, asigste und so gefühlsloseste Charakter, der, glaube ich, jemals kreiert worden ist. Und den fand ich von Anfang an einfach so sick. Ich hatte irgendeinen Wack-Namen vor so 7 Jahren und dann habe ich den geguckt und dann dachte ich mir, Digga, Lord Sesh ist auf jeden Fall so ein krasser Charakter. ich nehme das mal einfach und irgendwie bis zum heutigen Tage ist es dabei geblieben. Einzige Problem ist so ein bisschen, dass kein Schwanz das aussprechen kann. Deswegen, keine Ahnung, nehme ich halt auch viele einfach nur Sashi. Und dabei bleibt es auch meistens. Aber ja, du hast
eigentlich... Ja, ich muss sagen, ich habe auch zweimal geübt vom Aufnehmen, so.
Ja, das ist, halt, also das ist auf jeden Fall ein geiler Charakter, aber der Name ist schon echt mies schwer auszusprechen.
Ey, wenn man es einmal ausgesprochen hat und weiß, wie man es ausspricht, so, dann ist es auf jeden Fall easy. Aber wenn man es liest, Alter, und dann so sich fragt, wie man es ausspricht, ist es hart, so.
Ja, gerade mit dem S-E-S-S-H ist halt das Problem.
Hä, aber wie hießt du denn vorher, Digga?
Digga, kein Plan. Echt, ich hab keine Ahnung, wie ich hieß.
Aha, verbirgt sich da etwa noch eine frühere Rap-Karriere oder wie ist das zu interpretieren?
Ich habe auf jeden Fall auch Tracks als Rapper schon released, die aber halt alle mit Alter Egos auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt einen Rap-Track, den ich auch als Lotzer Shumaru released habe, aber sonst immer als Dieter Ballen oder Thomas Gottschalk.
Geil. Finde ich gut, muss ich mal auschecken. Ist mir nicht in die Quere gekommen tatsächlich während meiner Recherche. Aber ich fand sowieso krass, dass es bei dir so viele verschiedene Kosmen irgendwie gibt. So wenn man mal bei deiner Soundcloud-Seite so rechts ranguckt, die ganzen Links und sowas. Und dann hast du irgendwie auch noch einen zweiten Soundcloud-Account und keine Ahnung was alles. Ist es Absicht, dass das auch so ein bisschen so, dass man da rein diggen muss erstmal, um das alles so zu finden?
Ja, ich komme halt echt aus diesem Soundcloud-Ding 2015, 2014, Soundcloud-Shit. Und ich habe mit meinem guten Homie Lil Yume 2014 Artesian Music angefangen. Das ist so unser kleines Mini-Label. Und wir haben bestimmt 18 Mixtapes oder sowas. Und ich habe dann noch mit anderen Rappern oder alleine bestimmt auch nochmal 5 Mixtapes. Also ich bin auf jeden Fall so 23 Mixtapes deep und das muss ich dann irgendwann wegen auch der Upload-Zeit irgendwie auf bestimmten Kanälen verteilen alles.
Ja, krass, fand ich irgendwie interessant, dass man da so viel so weil gefühlt hat das keine 20 Minuten gedauert und ich hatte an meinem Computer schon so 18 Tabs auf mit einfach nur verschiedenen Mixtapes oder so. Aber ist ja auch irgendwie ein Teil von dieser ganzen Memphis-Geschichte, dass das einfach nicht so leicht von außen oder das nicht so leicht von außen zu überblicken ist, ne?
Safe.
Ja. Gut, aber dann lass uns doch mal von vorne anfangen. Was ich da als Einstieg ganz gut fand, war der Song oder der Track 25K von Nigel. Ja. Da beschreibst du ja, glaube ich, so ein bisschen deine Jugend und so, was so ging in deinem Heimatort oder Heimatdorf. Bist du aus Kiel direkt?
Ich bin tatsächlich nicht aus Kiel, Alter, sondern aus einer noch kleineren City.
Ah, okay.
So eine halbe Stunde von Kiel nördlich. Eckernförde heißt sie, auf jeden Fall. Es ist so eine halbe Stunde, 20 Minuten von Kiel. Und ja, der Song geht halt darüber, so, ne, aufwachsen in der Kleinstadt. Und was man dann halt so macht, ne, Zeit totschlagen, Scheiße bauen, ersten Erfahrungen einfach, genau. Ja.
Und dann kommt man wahrscheinlich automatisch in Berührung mit so Jugendkulturen oder Gegenkulturen. Ich habe auch gelesen, dass du irgendwie mal in Punkbands gespielt hast.
Ja, safe, früher auf jeden. Ja, genau, ich spiele ganz lange Schlagzeug schon. Ja.
Bringt dir das, also so Schlagzeug spielen, bringt dir das was beim Rappen? Weil ich glaube, ich kenne
ja,
keinen.
Ja, habe ich auch schon manchmal drüber nachgedacht. Vielleicht so ein bisschen, was so Rhythmik und sowas betrifft, vielleicht, ne? So unterbewusst. Also,
ja.
Ich meine, beim Rappen hat man ja auch so Patterns, irgendwie so Rhyme-Patterns. Und beim Spielen ja theoretisch auch, weißt du, wenn du Fill-In spielst oder irgendwelche Figuren, so irgendwelche Rhythmen, sind das ja auch Patterns irgendwie. Und vielleicht hat man dann manchmal schon so einen Rhythmus im Kopf, den man darüber trommeln würde. Und das setzt man dann so ein bisschen in Worte um, einfach, oder in Flow oder so. Also kannst du gut haben, halt nicht jetzt nicht forciert oder so, aber vielleicht ein bisschen unterbewusst. Also kann ich mir schon vorstellen, ja. Auf jeden. Ich glaube auch, wenn man so Piano zockt oder sowas, weißt du, oder Gitarre, dass du dann vielleicht ein bisschen fitter mit Melodien bist oder sowas. Also.
Ja, klar. Aber ist eigentlich interessant, dass es sonst so relativ, oder mir fällt auf jeden Fall niemand ein, der auch Schlagzeug spielt und rappt. Wenn, dann Anderson Park, aber der singt ja auch, ja. Naja, ist ja auch egal.
Ja, ja, aber er macht es beides sogar gleichzeitig, ne? Das ist auf jeden Fall crazy. Ja. So.
Ja.
Das ist schon krank, aber ich glaube, er hat auch so eine Kirchenausbildung. Ich glaube, er ist so ein Church-Drummer gewesen.
Kirchenausbildung? Oh,
ja, halt so ein Kirchendrummer halt, ne? So, die ballern ja auch übelste Mucke, Alter, so. Und das sind schon immer richtig fitte Jungs, so.
Auf jeden Fall. Fette Orgel-Lord.
Wie bist du dann von Punk auf, oder ja, von Punk auf Hip-Hop gekommen?
Also, ich glaube, ich habe auf jeden Fall in der Grundschule auch schon so ein bisschen Rap gehört, ne? Und dann 5., 6. Klasse auch, aber immer mehr so Metal. Und Punk halt, weil das alles von meinem ersten Schlagzeuglehrer so ein bisschen kam, weißt du, der hat mir halt Tapes gepasst irgendwie, also mit 9 habe ich angefangen und der hat mir aber so ein Tape gebracht, wo so ein bisschen Punk und sowas drauf war. Das war dann auf jeden Fall die erste Untergrundmucke, die man dann auch so richtig gefeiert hat, sag ich mal. Und dann, ich glaube, also ich habe irgendwann Schule gewechselt und dann auch so ein Homie kennengelernt von mir, der hat übertrieben viel Rap gepumpt einfach und dann bin ich da wieder so ein bisschen hingekommen mit, ja, so 15 oder so. Und dann ging es auch immer mehr los, einfach mit Smoken und, keine Ahnung, Skaten, der ganze Kram und dann halt immer mehr irgendwie Rap gehört, so. Und dann auch angefangen, Beats zu bauen, ne? Also ich habe auch angefangen, damit Beats zu bauen, bevor ich gerappt habe.
Krass, weil machst du das noch? Ich
so ein Video gesehen habe, nee, gar nicht mehr. Also eigentlich nicht mehr so viel, weil es mir einfach nicht so liegt, glaube ich. Also es gibt so viele Leute, die so viel geilere Beats bauen. Da kann ich mir sparen, einfach.
Fair. Fair. Spielst du eigentlich ein Instrument? Sashi? Ich sag jetzt einfach mal Sashi.
Ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt, genauso wie Nigel.
Ach, krass.
Und deswegen, glaube ich, kam das halt auch im Endeffekt mit den Drums. Also, ich war lange Drummer. Ich habe eigentlich alles gezockt, was irgendwie geil ist. Also, ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr breites musikales Spektrum. Das hört irgendwo beim Metal auf und bei Psytrance, glaube ich. Aber sonst alles, was in der Mitte ist, feiere ich halt mega ab. Also ich habe von Seed und Jan Delay bis Arctic Monkeys und ja, Gorillaz oder was weiß ich, halt einfach Schlagzeug einfach da mitgezockt, weißt du. Aber ich war nie in einer Band, weil ich da irgendwie zu jung für war. Und dann irgendwann mit 16 habe ich dann schon angefangen, Beats zu machen.
Okay, krass. Und da, also warst du schon immer so komplett auf alle Musikrichtungen funktionieren nebeneinander?
Früher auf jeden Fall, klaro. Irgendwie auch wegen meiner Mutter und meinem Umfeld. Ich komme halt so vom Skaten. Würde mich auch immer noch mehr als Skater auf jeden Fall einstufen. So. Ich skate halt, seitdem ich irgendwie 7 bin, deswegen jetzt 16 Jahre, glaube ich. Und dadurch, dass halt in den Skate-Videos immer die verschiedenste Mucke ist, die eigentlich immer zu 90% so krass ist, weil ich halt schon immer eigentlich in dieser Skate-Video und dann den Soundtrack herausfinden, auf Skate-View-Site gehen und alles rausdingen. Also ich habe immer alles gepumpt, bis dann halt irgendwann 2010, 2011 ein Homie meinte so, Alter, es gibt irgendeinen Rapper, Digga, der heißt Gucci Mane, Alter. Und der andere heißt OJ da Juice Man und der andere heißt Walker Flocker Flame. Ich glaube, das müssen wir mal auschecken. Und dann habe ich halt, glaube ich, echt einfach 8, 9 Jahre nur Deadpiff ungefähr gefühlt durchgezockt. Und dann, seit so 1,5, 2 Jahren höre ich wieder alles. Aber ich hatte auf jeden Fall meine richtig krasse Musik-Nazi-Trap-Zeit für 9 Jahre straight. So.
Und da hast du auch angefangen zu produzieren oder war das vorher?
Nee, das war auf jeden Fall genau nach dem ganzen Trap-Shit bin ich dann halt an den Homie Justin gekommen und der hat halt die Mucke gefeiert, die ich gehört habe und er meinte, ey, ich kann aber auch produzieren und dann haben wir angefangen zusammen Trap zu produzieren. So ist das alles passiert eigentlich nur dadurch, dass er meinen Musikgeschmack gedickt hat und dann hat er mir das beigebracht. So und dann ist das irgendwann in der Mitte 2014 irgendwie so passiert.
Krass. Aber du bist in Hamburg aufgewachsen, ne?
Ja, ich wohne immer noch in Hamburg, bin in Hamburg geboren und habe auch nicht vor, irgendwo anders hinzuziehen. So, auf jeden Fall beste City und ich fühle mich hier wohl. Ja, Mann.
Aber krass, das ist ja dann irgendwie das komplette Gegenteil von so einer 25.000 Einwohner-Kleinstadt und dann trotzdem finde ich interessant, dass ihr dann so fast zu denselben Dingen gefunden habt. So Skaten, Schlagzeug spielen und halt eben, ja, Rap, Trap, was auch immer, Mucke machen.
Das Witzige daran ist halt auch, dass mein Vater hat eine Ferienwohnung in Eckernförde und das ist schon echt ein ziemlich krasser, also auf jeden Fall ein ziemlich krasser Zufall, dass ich immer mal hier und da am Wochenende in der Heimatstadt von Niggel bin und das ist halt echt ein kleines Dorf irgendwo in der Nordsee.
Aber ihr habt euch nicht da kennengelernt?
Nee, nein.
Nee, nee. Ja, das ist halt immer die Frage mit Kleinstadt, ne? Natürlich wird es irgendwann todeslangweilig so. Aber ich glaube, am Anfang, man, in der Jugend so, ist es eigentlich egal, wo du bist. Also, gerade auch wegen E-Net und so, ne? Also, weiß ich nicht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Nur weil man in einer kleineren City wohnt, kann man ja nicht die, also kann man ja auch dieselben Interessen haben wie Leute aus einer Großstadt sozusagen, ne? Finde ich, also.
Ja, voll. Wobei ich würde schon sagen, dass es relativ, also keine Ahnung, ich komme auch aus einer 25.000er Stadt.
Ja, ja.
Und ich würde schon sagen, dass es da eher unwahrscheinlicher ist, so krass gerade in so Subkultur live einzutauchen. Allein weil ja dann
irgendwie es gibt halt viel, viel weniger, ne?
So 15, ja, ja, 16 auf ist. Jeden
Fall. Ja, voll.
Und ich meine, das beschreibt ja dein Track 25k auch ganz gut, dass das alles so irgendwann so ein bisschen trist wird und man so nur noch abhängt.
Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Ja, klar, irgendwann muss man raus, ne? Das ist keine Frage. Also, ja, aber ich finde, jede City, also jede Kleinstadt hat auch irgendwie ihre so die Skate-Leute irgendwie. Es sind dann halt immer nur viel weniger und so nicht so eine große Auswahl, sag ich mal, denn an Möglichkeiten vielleicht, aber ja.
Aber ich finde irgendwie echt interessant, dass so viele in so unserem Alter, ich glaube, wir sind alle ungefähr so maximal 2, 3, 4 Jahre auseinander.
Ja,
oder dass ihr beiden so erzählt, dass so Skaten und Hip-Hop zusammen stattfindet, weil bei uns in der Kleinstadt war das so krass anti. Also wir waren so 2, 3 Hip-Hopper, also wir haben damals halt in Akku Berlin und so ein Kram gehört und die Skater fanden das total kacke alle. Die haben immer nur so Billy Talent gehört und so ganz enge Hosen getragen und wir halt dann so XXL und bla und blub. Aber ich glaube, das war überall, sonst war das nicht so, ne?
Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es gibt halt auch auf jeden Fall halt diese Standard-Metal-Emo-Rock-Skater und dann gibt's halt die ultra krassen Hip-Hop-Baggy-Skater mit den dicksten Schuhen und XXXXXL-Clothes so.
Ja, safe, aber irgendwie gab's das bei uns früher nicht. Naja.
Naja, aber irgendwie ist es ja auch das Ding, dass ich halt aus Hamburg komme und die Skate-Szene wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Und da halt diese ultra krasse Spaltung irgendwie nicht stattgefunden ist, dass man irgendwie trotzdem mit allen gechillt hat. Also es gibt halt auch voll so die Techno-Skater, die irgendwie Techno-Boys sind und schön am Wochenende immer Club du Nord und ein bisschen Hausballern so. Das gab's halt irgendwie auch. Also das ist auf jeden Fall schon breit, also es ist schon breit gefächert, so das Ding. Und dadurch, wenn man sich dann selber nicht so in so eine Ecke stellt, nur Hip-Hop ist geil, oder nur Death Metal, Alter. So, wenn du halt mit allen chillst, dann kriegst du halt auch viel von deren Kultur und deren Mucke irgendwie mit. Das habe ich immer so gefahren irgendwie.
Ja, das ist dann vielleicht auch wieder so die Scheiße an der Kleinstadt, ne? Weil du halt nur so einen kleinen Kreis hast und wenn das denn alles nur Spasten sind, so hast du natürlich Pech, ne? Und dann hast du nicht mehr die Auswahl irgendwie wie in einer größeren City, Alter, wo du dann auch von den Skatern schon alles, sag ich mal, durch die Bank hast wahrscheinlich. Also von Punk bis Hip-Hop, keine Ahnung, irgendwelche Leute halt, ne? Also, ist dann vielleicht ein bisschen mehr Glückssache als in der größeren City so, aber, ja.
Ja, Mann. Ja, und ich glaube, dann hast du, also Niggel, irgendwann angefangen, in der Crew Buff oder BAF, wie wird das eigentlich ausgesprochen und wofür steht das, zu rappen?
Also wofür es steht, ist auf jeden Fall jedem selbst überlassen. Wir haben uns da natürlich mal was bei gedacht, aber das will ich jetzt nicht sagen.
Ich weiß es.
Es kann alles sein. Ist multi-interpretabel, Alter.
Okay.
Nee, das war eigentlich ja so, ich habe schon 2011, Alter, habe ich schon so Tracks released. Das ist auf jeden Fall richtig cringe noch. Und dann BAF fing, glaube ich, so 2015 an, hier in Kiel, mit meinem Brudi Diggy McDirt. Das war so ein Atze, der hat hier auf jeden Fall gewohnt in Kiel. Der ist jetzt leider vor 2 Jahren nach Berlin gezogen, was ich ihm natürlich auch nicht verübeln kann. Oder vor 3 Jahren sogar, keine Ahnung. Genau. Und den habe ich kennengelernt, glaube ich, auch über einen so ein Macker, den ich sogar noch aus Eckernförde kannte, genau, das war der einzige Mensch, wo ich wusste, so, der ist am Beats bauen irgendwie, und ich habe den damals noch so über ICQ gehittet, Alter, das ist echt noch richtig back in the days gewesen, so. Und da habe ich über ihn Diggi kennengelernt, genau, dann halt mit Diggi Mucke gemacht, so, er hat gerappt und produziert, so, und ich habe halt gerappt, genau. Er hat mir auf jeden Fall mies viel gezeigt, Alter, so, das war wichtige Zeit, ja.
Damals habt ihr ja so schon relativ straight Boom-Bap gemacht. Ich glaube auch so, das Intro ist ja komplett so von dem Album, das ihr gemacht habt, komplett so gecuttet und so ein Kram.
Ja, hast du gehört, Alter, gegen den Striak, oder?
Ja, ich habe gestern Abend einmal so durchgeskippt, wäre jetzt zu ja. viel gesagt, schon so einmal grob durchgehört.
Ja.
Aber fand ich interessant, weil grob so dein Rap-Stil sich gar nicht so doll verändert hat, sondern einfach nur mehr oder weniger die Beats darunter, finde ich.
Ja, das ist schon mal, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Sache. Also, das kommt ja auch, also das ist halt, glaube ich, auch, weil er produziert hat, so, ne, weil Diggi produziert hat. Und so, ich feiere ja auch Boom-Bap, ne, so ist das nicht. Also es gibt ja in jedem Subgenre, Alter, oder wie man das nennen mag, in Rap immer seine Perlen, finde ich so, ne. Und bockt halt auch auf so eine Beat zu rappen, aber ich habe auch schon immer auf andere Sachen gerappt, aber mit ihm in der Konstellation war es halt einfach so der Style, den wir gemacht haben. So, es war auch einfach ganz natürlich, wir haben uns da auch keine großartigen Gedanken gemacht oder so. Ist halt einfach so rausgekommen, aber es war jetzt nicht, dass ich da in der übelsten Phase war, weißt du, wie halt viele, das ist in der Hip-Hop-Szene ja auch immer mega schwer, Alter. Ich habe immer noch Leute, die unter meine Videos schreiben, ja, Digga, BRF-Zeit war die beste, mach mal wieder sowas oder mach mal wieder sowas. Aber weiß ich nicht. Also man sollte ja das machen, was man fühlt halt, ne, in dem Moment, worauf man Bock hat. Und mit Diggi war das halt einfach so, genau. Einfach Boom-Bap, ein bisschen flexen, ein bisschen Scheiße labern auf die Beats. So. Das hat auf jeden Fall halt auch mega Spaß gemacht, so, ne. Das ist ja auch das Wichtigste. Also wenn ich jetzt so an die Tracks denke und so, dann ist es einfach, ja, hat halt mega Bock gemacht, einfach so. Dafür.
Dann, würde ich gerne noch ein bisschen mit euch so über Memphis-Sound reden. Ich fand eigentlich recht interessant, dass du, also Quentin gerade, oder dass du viel eher über diese Atlanta-Trap-Geschichte da reingekommen bist, aber jetzt ja schon so ein bisschen eher diese Memphis-Ecke repräsentiert, oder ist das einfach irgendwie ein Fehlglaube von mir?
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall durch den ganzen ATL DJ Holiday, Dead Piff Sound, also das ganze Brick Squad Ding, Gucci Mane mäßig. Damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Das war auf jeden Fall das Introducing. Und dann irgendwann durch halt meine Freunde, mit denen ich Mucke gemacht habe, die haben halt immer mehr DJ Smokey und DJ Kraft Dinner, die ganzen Land of the Funk Sachen halt gepumpt. Ich sag mal so, das Dirty South Ding ist ja auch, ich sag mal, nicht nur das Gleiche, da gibt's ja auch Subgenres innen drin, und dann haben wir halt sehr viel Funk gemacht, das ist halt viel, ich sag mal, viel tanzbarer, dann geht's eigentlich nur um Vocal Samples und gar nicht um aktiven Rapper in dem Sinne, und das habe ich halt mega, mega durchgefeiert, und das mache ich auch immer noch. Da habe ich sehr viel mit Scissor, auch der Kollege aus Kiel, durch den Nigel wir uns beide kennengelernt haben. Mit dem habe ich jahrelang richtig, richtig tiefen, dunklen Funk gemacht. So. Und ja, das ist halt irgendwie dann, hat sich dann irgendwie auch weiterentwickelt, wenn man dann irgendwie 3-4 Jahre so eine Mucke macht, dann entwickelt man sich ja auch mit der Mucke weiter. Und da ist halt irgendwie dieser Funk-Memphis-Sound irgendwann entstanden, halt aus dem Trap-Ding. Aber ich glaube, man hört es trotz dessen immer noch raus, dass ich sehr viel echt stupid Trap-Shit irgendwie gepumpt habe.
Ja, ich finde auf jeden Fall so drummäßig hört man das so ein bisschen bei dir. Das geht halt ein bisschen mehr nach vorne, so als klassischer Funk, würde ich zumindest sagen.
Ja, danke, Alter, das hört man noch gerne.
Was ich halt an diesem ganzen Memphis-Ding so interessant finde, ist, dass das ja so eine krass eingeschworene und auch so eine krass nerdmäßige Kultur ist. So, also keine Ahnung, Tapes sammeln ist ja eigentlich Standard gefühlt. Und ich glaube, Alpha Mob hat mir auch mal erzählt, so dass Leute halt für diese Night of the Thrill Parties halt irgendwie aus Russland oder so anreisen. Und das ist ja schon krass eigentlich für so ein mini kleines Subgenre. Woher kommt diese Faszination dafür?
Also das ganze Night of the Thrill Ding, was Funky Cool Martina und Alpha Mob auf die Beine gestellt haben 2016, sind einfach so krass. Es gibt in Deutschland nicht und so keine fortlaufende Veranstaltungsreihe, wo Funk läuft. Also nicht, dass ich weiß, und ich bin schon ziemlich lange mit im Game, also auch nicht in Amerika. Ich weiß nicht, was bei Russland ging, aber bei dem DJ Smokey-Auftritt, der ja so, DJ Smokey ist auf jeden Fall der berühmteste Funk-DJ und Producer auf jeden Fall der ganzen Welt. Und als der angekommen ist nach Hamburg, kamen Schweizer, Russen, Schweden, Leute aus Irland, Island, you name it, Frankreich, kamen alle an und die Butze war halt international so unnormal gefüllt, weil es halt einfach was Besonderes ist, weil ich glaube, die Leute in ihren Ländern in keinster Weise so eine Veranstaltung überhaupt kennen oder gesehen haben. Deswegen ist es echt das krasseste Ding, dass man in Hamburg irgendwie fast wie so einen weltweiten Monopol auf diese Veranstaltung irgendwie gehabt hat. Das ist auch irgendwie bisher noch nicht nachgemacht worden. Also wenn, dann wüsste ich das, glaube ich.
Nee, wüsste ich auch nicht. Aber hast du da eigentlich auch DJ Smokey kennengelernt? Weil ihr habt ja, glaube ich, einen Track zusammen, ne?
Ja, Mann. Wir haben auf jeden Fall einen Track zusammen gemacht. Das war auf jeden Fall zu der Zeit, 2016, glaube ich, war das einfach fucking mindblowing, dass der uns überhaupt geahnt hat, dass der irgendwie wusste, was bei uns, keine Ahnung, deutschen Kartoffeln in Hamburg irgendwie abging, und wir waren halt irgendwie fucking 17 und dann macht er einfach einen Track mit dir, und dann war ich zweimal mit dem unterwegs. Also ich hab mit dem so 4-5 Tage in Hamburg auf jeden Fall gechillt, und dann waren wir nochmal, ich sag mal, so 4-5 Tage auch nochmal, ich glaube, in dem gleichen Jahr auch nochmal auf der Fusion. Und das war natürlich krass, irgendwie zweimal mit Smokey gechillt zu haben und dann halt auch vor Band oder vor DJ, Warm-Up-DJ gemacht zu haben in Hamburg und auf der Fusion. Das ist natürlich, glaube ich, bis zum heutigen Tag auf jeden Fall das fucking Highlight. So.
Krass. Ja, ich finde, also gerade diese Night of the Thrill Parties sind halt auch so, was das Publikum angeht, super interessant und auch so super divers irgendwie. Das hat man, also so, wenn man in Hamburg sonst auf die gängigen, ich sag mal so, coolen Szene-Partys guckt, hat man das gar nicht so, dass da so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, manchmal rennen da so junge Goth-Kids irgendwie rum, dann aber auch so halt einfach ältere Typen, die halt so das aus den 90ern noch kennen und einfach, keine Ahnung, 36 Mafia feiern oder so. Ich finde, das ist echt ein krass interessantes Publikum, das sind auch immer echt krasse Partys. Shoutout an Alpha Mob und Martina an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Shoutout an die beiden, was die auf die Beine gestellt haben. Ist einfach wicked. Das ist echt krass, was du da für ein Publikum hast. Also auch aus allen umliegenden Städten. Wenn ein Night of the Trill ist, dann ist die Butze immer voll. Scheißegal, ob jetzt ein DJ von außerhalb kommt, ob es DJ Young Vamp war oder wenn einfach nur Martina, Alpha Mob und ich aufgelegt haben für 6 Stunden straight. Die Butze war immer voll, die Leute haben mega Spaß gehabt. Und ich finde, so vom Vibe her gibt es auch irgendwie keine Party, wo irgendwie die Leute mehr Spaß haben, weil es halt so selten ist, dass die Leute auf jeden Fall kommen und dann halt auch richtig durchdrehen. So. Und das ist halt einfach immer richtig geil. Das ist halt nicht so jedes Wochenende Lame-Aktion, und zwar höchstens 4-5 Mal im Jahr. Und dann hast du halt die Leute irgendwie an den Eiern, dass sie auf jeden Fall kommen und durchdrehen. Das ist halt geil.
Ja. Ich meine, da waren ja auch irgendwie dann viele so, also neben den ganzen DJ-Acts, die du gerade schon gesagt hast, auch so rapmäßig viele, glaube ich, legendäre Auftritte. Zum Beispiel Skinny Finsters erster Auftritt oder sowas.
Ja, true. Auf jeden Fall. Donatello auch auf jeden Fall. Ja. Haiti, Cons werden auch noch aufgetreten. Ja, sonst halt auch so krasse Producer-Legenden. Soulier, DJ Young Vamp auf jeden Fall, N5Axis. Und die Leute haben sich auf jeden Fall immer gute Show abgeholt, weil Alpha Mob und Martina halt auch einfach immer Sahnehäufchen rausgeholt haben und die geilsten Leute rangekriegt haben. So.
Das stimmt. Sollte man auf jeden Fall, falls dieser ganze Corona-Quatsch irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich auschecken. Juckt dich dieser ganze Memphis-Kram eigentlich auch, Nickel?
Ja, also ich feiere das schon, klar. Auf jeden Fall.
Aber bist dann nicht so tief drin, dass du Tapes sammelst und keine Ahnung. Nee,
so ein, also krasser Tape-Sammler bin ich nicht. Ich dig natürlich auf jeden Fall auf YouTube mich komplett durch so. Aber ich bin jetzt nicht so ein Tape-Jäger oder so, der die komplett raren, weiß ich nicht. Also.
Ja.
Nee, aber klar, ja, aber also ich feier da auch viele Sachen so. Der Sound ist ja auch immer so gritty. Also so ein rawer Sound, finde ich, das hat ja auch so eine, wenn man das so sagen kann, ja auch so ein bisschen so eine Punk-Attitüde eigentlich, ne? Also.
Ja, vor allem halt DIY
Artworks
so, ne?
Und vom, ja, genau, alles DIY, Artworks, der ganze Kram halt so, ne? Also. Doch, safe. Natürlich auch angefangen irgendwann früher mit 36 Mafia und der ganze Kram, ne? Und dann auch irgendwann Smokey halt hardcore gedickt und so. Und wir haben ja auch so mäßig über Soundcloud connected und da gibt es ja auch tausende Producers einfach, die so in die Richtung gehen, sage ich mal, ne? Also.
Safe. Ich habe aber irgendwo mal mitbekommen, dass du, glaube ich, auch so visuellen Kram machst. Ist das korrekt?
Ja, also auf jeden.
So Animation oder sowas, ne?
So ein bisschen in der Freizeit halt, ne? Also ich habe auch früher so, als das mit BRF noch war, zum Beispiel das Cover habe ich gemalt. Und dafür Kollegen so einzelne Aufträge auch mal gemacht. Also von so Jungs früher vom 2ZG, das war so eine Crew aus Saarbrücken, für die habe ich Cover gemalt und für den Bambus aus Dortmund, genau. Mhm.
Ja, und du hast halt jetzt das Granit-Tape hast du ja auch gemacht.
Ja, stimmt, unser Cover jetzt habe ich auch gemacht, ja, genau.
Ja, voll. Nice.
Genau. Nö, ich zeichne halt, ne, habe gemalt und alles, also das ist auch einfach so, genau.
Ah, okay, logisch. Und,
aber animieren ist halt immer übelst so der Zeitfresser halt, ne, so Frame-by-Frame-Animation, also...
Ja.
Selbst wenn du auf 12 Frames animierst und dann eine Sekunde 12 Bilder, ist halt, weiß ich nicht,
ja,
ist halt mega zeitintensiv. Ne? Würde ich da Kohle für kriegen, ey, würde ich das auf jeden Fall den ganzen Tag machen. Aber.
Krass. okay, dann lass uns doch mal ein bisschen genauer auf die ganze Granit-EP-Geschichte zu sprechen kommen. Habt ihr die EP komplett während der Corona-Phase gemacht oder liegt die schon länger ein bisschen rum?
Ja, also die EP an sich haben wir jetzt schon dieses Jahr halt gemacht, ne? Also im Endeffekt ist ja das ganze Scheißjahr schon Corona gefühlt, also.
Ja.
Aber geplant ist sie auf jeden Fall schon um einiges länger, sag ich mal. Also.
2 Jahre auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden gesagt, so Digga, wir müssen Tape machen oder eine EP oder was weiß ich. Und dann bin ich halt immer zu Nägel nach Kiel gestartet, hab bei ihm gepennt. Wahrscheinlich war ich davor irgendwie bei SZA oder sowas oder danach oder sowas oder bin einfach so hingefahren. Und da haben wir auf jeden Fall mindestens 7, 8 Tracks gemacht zu der Zeit, die wir alle im Endeffekt verworfen haben, weil Nägel meinte so,
ja,
Alter, mein Rap-Shit ist...
Ja, warum auch immer.
Ja, genau so, ey, Digga, mein Rap-Shit ist irgendwie neu, deine Beats sind neu, wir können was Geileres, glaube ich, machen. Deswegen haben wir, glaube ich, ein Tape komplett verworfen und dann habe ich einfach angefangen, andere Beats zu machen, neue Beats zu machen. Dann ist es nach und nach gewesen sein, auch so, ey, jetzt komm, jetzt lass das zusammen mit Alpheus machen und jetzt endlich durchstarten, weil im Endeffekt geplant ist die Zusammenarbeit der EP auf jeden Fall 2 Jahre plus.
Ja, locker. Ja. Also.
Also die klassische Story so ein bisschen.
ja, voll, genau. Also, lange gebraucht halt, ne? Wir haben ja auch, wann haben wir denn Yucatan rausgebracht, Mann? 2018?
Ja, 2018,
glaube ich.
Und davor war der
ja,
auf jeden
genau.
Fall ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Desktop.
Ja, davor hatten wir den schon lange, danach haben wir halt Tracks gemacht, die haben wir verworfen und ist halt immer schwierig, ne? Aber jetzt haben wir es gepackt zum Schluss, genau. Ja. Bin ich auch stolz, dass wir es geschafft haben, Digga. Ja,
es ist immer ein Struggle, kennt man ja, ne? Womit machst du eigentlich Beats? Also was ist so dein Standard-Setup?
Ehrlich gesagt, ich arbeite nur mit Samples und ich arbeite mit FL Studio und habe hier mein Home Studio, meine kleinen Boxen und ja, ich benutze auch eigentlich gar keine Maus, also fucking Trackpad. Ich glaube, die meisten Leute, die das jetzt hören, denken so, zu Scheißhölle arbeitet der mit einem Trackpad in der DAW, aber irgendwie hat sich das so ergeben, also richtig DIY, Home-Produzent-mäßig und dann ins Studio gehen und dann nochmal nachmischen, so, aber sonst, ja, eigentlich relativ basic, dass ich das einfach so im Schlafzimmer machen kann.
Ja, chillig. Ich dachte, oder beziehungsweise ich hatte eigentlich gesehen, dass ihr auch bei Alphamob im Studio wart, ne?
Ja, zum Aufnehmen.
Ja, nur zum Vocals recorden, genau.
Okay,
interessant. Also wir haben vorher schon einmal alles aufgenommen. Eine Session haben wir auch bei Sashi gemacht, wo wir das irgendwie mit dem Setup nicht gepeilt haben, Alter. Da mussten wir immer so die Beats so laut laufen lassen und dabei recorden. Das waren halt so die Raw-Takes, sag ich mal, für die EP. Und dann sind wir nochmal zu Alphamob ins Studio, genau. Und haben nochmal alle Vocals halt an einem Tag nochmal durchrecorded, so. Aber das fand ich eigentlich auch einen ganz guten Way irgendwie, genau.
Ja, ich finde allgemein irgendwie bei dir interessant, dass du super viele, super kurze Songs einfach machst. Ist es auch einfach so, kein Bock auf zweite Strophe oder aus einer bewussten Entscheidung?
Also mal so, ne? Manchmal ist es sicher auch, weil ich keinen Bock habe, noch weiterzumachen und weil der Song dann auch irgendwie für mich so fertig ist. Also man kann halt natürlich auf Songs auch noch mehr sagen oder man könnte es noch füllen oder nochmal eine Hook machen oder, keine Ahnung, Beat ein bisschen laufen lassen, nur Adlibs reinfeuern oder so, aber ich finde auch so knackige Songs eigentlich immer ganz geil. Also.
Ja, halt auch gerade finde ich TGW von Nigel ist halt einfach ein Track, ich glaube, der geht 1 Minute 10 oder sowas. Und man hört den halt dann fucking 4-mal hintereinander. Und das macht es halt einfach so geil, dass du dir dann halt so einen kurzen Track einfach so oft reinfetzt. Und das ist halt auch einfach geil, glaube ich, wenn du einen kurzen Track hast, den live performst und dann geht das 1,5 Minuten richtig fucking ab. Das ist besser, als wenn du 4 Minuten dir da einen abspittest und dann keine Luft mehr kriegst halt auch. Ne? Das ist halt geil und knackig.
Das stimmt. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, dass es so bei einer Live-Show ja auch so ein krasser Faktor ist, weil das stimmt schon, dass meistens so, wenn der zweite Part einsetzt und auch bei der zweiten Hook, dass es dann immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen verhaltener wird, ne?
Ja, ja, voll, auf jeden. Und zwischen den Tracks kannst du ja immer kurz chillen. Und die Tracks musst du ja immer so durchrattern irgendwie, ne? Und wenn du dann komplett 3-Minuten-Track hast oder so, ist halt auch immer fies. Und dann halt nicht, ich weiß nicht, also ich kann es auch verstehen, dass man teilweise einfach so Lyrics mitlaufen lässt, so das machen ja auch viele Leute. Ist ja auch okay, es ist halt ein bisschen angenehmer einfach als Rapper wahrscheinlich. Also, aber mir ist es schon wichtig, irgendwie live zu rappen, weil was anderes macht man ja nicht. Also ich habe weder den Song produziert noch irgendwas, ne? Also irgendwas muss ich ja machen. Genau, ja. Und das hatte ich auch so ein bisschen bei der EP jetzt im Hinterkopf. Jetzt hat Corona natürlich ein bisschen dazwischen gefickt, so, aber dass die auch einfach chillig sind, oder was heißt chillig, aber dass die auch geil sind, um die live zu performen irgendwie, ne? Also.
Ja, das stimmt.
Nigel, du bist halt auch einfach ein geiler Performer. So. Ich habe es schon mit auf jeden Fall vielen Leuten beschnackt, dass du halt nicht irgendein Rapper bist, sondern halt echt einfach ein Entertainer. So. Und das ist halt einfach geil.
Das ist die Industrie, ne?
Okay, interessant. Habe ich noch nie, oder ich habe dich ja noch nie auf einer Bühne gesehen, aber vielleicht kommt die Zeit ja dann nochmal irgendwann.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, hoffentlich nächstes Jahr, ne? Man weiß es nicht, aber.
Du hast ja die beiden EPs, also sowohl Ölgott als auch Granit, jetzt jeweils nur mit einem einzigen Produzenten gemacht und das nicht so als, keine Ahnung, gesammelte Werke so ein bisschen.
Ja.
Ist dir das wichtig, dass dir so der Sound aus einem Guss kommt?
Ja, ich finde es nicht mega wichtig, aber ich finde, das ist irgendwie so eine Herangehensweise halt, ne? Also ich habe auf jeden Fall auch nochmal Bock, irgend so ein Tape halt zu machen mit verschiedenen Producern. Aber ich finde es auch schon irgendwie immer geil, wenn das so ein Guss ist, einfach soundtechnisch, ne? Also können natürlich auch verschiedene Producer sein, die dann irgendwie gut zusammenpassen oder so, aber. Und jetzt auch bei Sashi und mir, wir sind ja auch Homies irgendwie, weißt du, und dann bockt das halt auch einfach mit einem Menschen, mit dem man sich halt gut versteht. Anstatt halt immer hin und her zu schicken von 5 bis 6 Producern, keine Ahnung, die du nur über Inet kennst oder so, das ist dann ja auch nur die halbe Erfahrung, ne? Und dann finde ich es halt geil, mit Leuten, die man feiert, sich zu treffen und ein geiles Projekt zu machen. So.
Ja. Das ist halt auch irgendwie das Geile an Kiel und Hamburg. Wir sind halt innerhalb von 50, 45 Minuten beieinander. Und ich finde es auf jeden Fall genau das, was Nigel gerade schon gesagt hat. Dieses komische übers Internet Beats rüberflexen und nee, mach mal so. Und das ist viel geiler, wenn man zusammensitzt. Man findet zusammen geile Sample, Beat wird gebaut und daneben wird simultan der Track geschrieben und das sind, finde ich, auch immer die besten Sounds und die besten Aufnahmebedingungen, einfach so, wenn man Homies ist, direkt ja. nebeneinander chillt und zusammen an was arbeitet am gleichen Zeitpunkt. So.
Ja, voll, ist halt ganz andere Energie, ne?
Also ich finde halt spätestens, wenn man so, wenn man hört, dass halt ein so- oder dass halt mehrere Songs von verschiedenen Leuten auch gemastert wurden so und das halt komplett anders klingt, dann wird es halt immer schwierig.
Ja, aber das ist schwierig auf jeden Fall. Das habe ich früher halt auch gar nicht gemacht, ne? Ich habe halt da immer komplett reingeschissen so und die ersten Tracks, die ich als Master Nigel veröffentlicht habe, halt null gemastert, Alter, und selbst gemischt so. Das war auf jeden Fall immer, weißt du, dass dann halt auch jeder Track einfach verschiedene Lautstärke hat und wenn du das dann bei Spotify hörst, ist halt schon ein bisschen, also für den Hörer ist halt nicht so geil.
Ja. Ja, genau das meine ich halt. Gut. Dann würde ich gerne noch mit euch über eine Line aus dem Song T-Smoke reden. Und zwar, du machst keine Kunst, es ist zu günstig. Ich fand das irgendwie interessant, dass das so vor allem jetzt gerade in diese letzten 3 Wochen so gut passt. Irgendwie mit dem mit dieser ganzen Debatte um Systemrelevanz von Kunst und so weiter und so fort. Was hat Musik für euch denn für einen Wert? Also so nicht im Sinne von privat als Lebensinhalt, sondern eher so einen monetären Wert als Konsumenten auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ja, so gesehen ja eigentlich schon, es ist natürlich schwer, immer so kreative Sachen mit Geld aufzuwiegen, irgendwie, finde ich. Also, aber so gesehen hätte es ja schon. Also es hat für mich auf jeden Fall, wäre ich gezwungen dazu, um einen Track zu hören, 10 Euro zu bezahlen oder 20, aber ich feiere den Track auf jeden Fall mega krass, wäre mir das die Musik an sich wert, glaube ich. Also wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht, also man kann ja jetzt nicht irgendeine Zahl sagen, aber ich finde eigentlich, würde man das mit Geld aufwiegen, hätte Musik oder Kultur an sich ja schon einen hohen Wert, so. Es ist ja ultra wichtig für die Menschen eigentlich. Also ist ja fast was Geld nicht bezahlen kann, sozusagen, das Feeling, ne? Also.
Ich finde halt irgendwie ist es ja auch so gefühlt, gerade in dieser ganzen Memphis-Kultur, so ein Teil davon, einfach auch Geld für ein Tape auszugeben und nicht sich das Ganze rein im Internet reinzuziehen. Beziehungsweise ich kenne auch, glaube ich, genug Leute, die sich Tapes kaufen und die dann halt eingeschweißt im Schrank liegen lassen und es halt trotzdem irgendwie auf, was weiß ich, Spotify, Apple Music oder sowas hören.
Ja, ja. Um die Künstler zu supporten halt. Ja. Ja, ja. Ja,
das ist halt auch so das Ding, wenn ich zum Beispiel Sachen für ein Set vorbereite, dann ich kaufe die auf jeden Fall auch, also klaro, weil es bessere Quali ist, wenn man sich die kauft und runterlädt, dass man halt in einem Club, wo 600 Leute sind oder sowas, der einfach riesig ist, kein fucking YouTube-Rip spielt oder sowas. Ist natürlich einfach immer geil, seine Künstler zu supporten und halt auch Leute, die einen supporten und halt auch so spendenmäßig. Das ist ja auch immer bei Bandcamp ganz geil, dass du halt bezahlen kannst, was du willst. Wenn du halt, wenn Track ein Dollar kostet, aber du willst dem Künstler 6 geben oder sowas, dann kannst du das machen. Das finde ich auf jeden Fall ganz geil, aber in keinster Weise ist irgendwie Mucke für mich jemals so ein Ding gewesen, sondern auch so, das mache ich, damit ich Geld hinkriege, so.
Ja, nee, das auf keinen Fall, also, ne.
Nee, das war irgendwie nie der Move, weil irgendwie Musik ist irgendwie so das Endheiligste ever. Also eben gerade bei der Arbeit halt wieder Mucke gepumpt und irgendwie realisiert, ich glaube, nix auf der Welt so ultra krass mich berührt wie Mucke. Und deswegen das mit Geld gleichzusetzen, ist halt unbezahlbar, ne?
Ja, das meine ich auch. Aber deine Frage ist ja sicher auch so ein bisschen, ne, wie das jetzt zum Beispiel, also im Rahmen der ganzen Debatte, sage ich mal, was Künstlern ja an Geld zustehen sollte oder was meinst
ja,
du?
Ja, oder auch eben dieser komische Begriff Systemrelevanz so.
Ja, es ist auf jeden Fall ja systemrelevant, aber es gibt natürlich auch, wo zieht man denn die Grenze, welche Musik ist systemrelevant und welche nicht, weil es gibt so fucking viele Leute einfach, die Kunst machen oder Mucke, und das meine ich sicher auch ein bisschen mit günstig, dass viele Leute dann sagen, ja, das ist meine Kunst, so, das ist meine Musik, ich lebe davon in Anführungsstrichen, aber keine Ahnung, so ist denn, spielt 2 DJ-Gigs im Monat oder weiß ich nicht, so, und das sind halt so viele Leute, aber das ist dann auch irgendwie scheiße zu sagen, dir steht das nicht zu, weil du bist nicht so groß wie der damit so und so viel Geld eigentlich schon macht, und ist halt eine übertrieben schwierige Frage. Und alle Leute zu unterstützen, finanziell die kreative Arbeit machen, ist halt auch schwierig so, ne? So, wem steht die Kohle zu und wem nicht so? Bei wem ist das Produkt gut genug? Das ist ja auch so mega subjektiv eigentlich, ne? Gerade bei, also, Mucke ja, so.
Das ist halt auch irgendwie, ne? Finde ich, so ein mega, mega krasses Ding. Halt Leute, die halt wirklich lange an Sachen feilen, nur bedingt Sachen hochladen oder in krassen Abständen, die aber auf jeden Fall mega, mega krasse Mucke machen. Da gibt es halt auch Leute, die mega gute Mucke machen können, wie Gucci Mane zum Beispiel, und der dann halt eine Zeit lang irgendwie 3 Mixtapes die Woche hochgeladen hat, und original 4 Tracks davon sind ultra geil und alles andere ist scheiße. Und deswegen halt, also Kunst ist auf jeden Fall systemrelevant, aber das ist halt eher auch so ein Interpretationsding. Ich glaube, es gibt genügend Leute auf der Welt, die auch ohne irgendeinen künstlerischen Input überleben können. Ich zähle auf jeden Fall nicht dazu, aber ja.
Ja, gibt's bestimmt, ja. Ja.
Das stimmt. Aber zu der Sache nochmal, was du gerade angesprochen hast mit Gucci Mane. Ich hatte ja echt mal so die Theorie, dass der das macht, damit Leute wirklich sich alles einmal anhören und sich dann da ihre Playlisten zusammenstellen quasi und ihre eigenen Alben bauen so ein bisschen. Und gar nicht so, weil der irgendwie meint, dass das alles so krass ist, was er veröffentlicht.
Ja, es war ja ganz, ganz lange das Ding, dass er unglaublich viele Server voll hatte. DJ Ill Will, DJ Holiday und you name it. Die hatten einfach alle so viel Mucke, tausende von Tracks. Und als er dann im Knast war und erstmal nicht aufnehmen konnte, dann haben die halt rausgeballert, was ging.
Ja, ich habe letztens auch die Biografie von dem gelesen. Das fand ich schon irgendwie krass, wie er dann so erzählt. Ja, und dann fahre ich da ins Studio und nehme da eben einen Tape auf. Und dieselbe Nacht, so 3 Stunden später, fahre ich dann nochmal eben zu dem anderen Homie und nimm da halt nochmal einen Tape auf, und am nächsten Tag kommt beides raus, so ungefähr.
Ja, ich glaube, wenn Nigel und ich in einer Stadt wohnen würden, könnte man, glaube ich, so eine Ethik auch auf jeden Fall gerade zu Corona-Zeiten von uns verlangen. Ja, ich glaube, das wäre echt easy. Ich glaube, wenn wir so im gleichen Stadtteil wohnen oder sowas, dann hätte man in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich 5 Tapes machen können. Easy, gar kein Problem. Ja. Ich meine, wir haben in den 2 Tagen, wo er hier bei mir in meiner Butze gechillt hat, wie viele Tracks haben wir gemacht? 4?
Ja, 3, glaube ich, ja. Also 3 Skizzen halt, ne? Aber das ist es ja, das ist ja das Wichtigste.
Ja, aber dann noch der Track mit Johann, 4 ungefähr.
Ja, ja, auf jeden.
Also, wenn wir dabei sind, dann können wir auch auf jeden Fall easy 10 Stunden durchgrinden, ohne dass es irgendwie so Stress auf, oh mein Gott, wir müssen jetzt produktiv und künstlerisch arbeiten. Irgendwie, dadurch, dass man sich, obwohl Kiel und Hamburg nicht so weit entfernt ist, selten sieht, baut man dann halt auch irgendwie so ein Need irgendwie auf, zusammen Mucke zu machen oder einfach Bock hat, zusammen zu musizieren.
Ja gut, dann ich glaube, wir nähern uns so langsam der magischen 1-Stunden-Marke. Aber ein Thema hätte ich auf jeden Fall noch, worüber ich mit euch reden möchte. Und zwar hat das für mich so ein bisschen Alpha Mob tatsächlich angestoßen in einem Interview, was ich mal mit ihm geführt habe. Das kann man übrigens auch immer noch auf backspin.de nachlesen. Und er meinte auf jeden Fall da, dass so in dieser ganzen, auch in dieser deutschen Memphis-Szene, oder dass ihn das Ganze so interessiert und auch so bockt, unter anderem halt eben, weil so Themen wie Authentizität oder so männliche Egos einfach anders verhandelt werden als in der normalen oder in der restlichen Rap-Kultur, die ja meistens so sehr eindimensional und so krass ernst ist. Er meint halt, dass gerade bei der Memphis-Geschichte halt so eine Ironie und so ein Augenzwinkern irgendwie immer dabei ist. Und ich finde, das kann man gerade bei dir, Nigel, auch überall erkennen, so an den Texten.
Ja, cool.
Woher kommt da so dieser Anstoß, das so anders zu denken?
Ja, woher kommt der Anstoß? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, ich bin einfach immer ich selber auf jeden Fall und mache mir nicht so viele Gedanken. Und mir ist das auf jeden Fall auch super wichtig, das alles nicht allzu ernst zu nehmen. Also natürlich nehme ich die Musik an sich ernst, aber weißt du, und klar,
ja, halte ich auch nichts von irgendwelchen. Ich hatte dann jetzt. Ja?
Ne, was denn?
Ich hatte dann halt so vor allem so Zeilen wie Master Nigel bumst gut, das weiß jeder im Kopf, was ja so offensichtlich einfach so mit einem Augenzwinkern und so ein bisschen Humor.
Ja,
es
soll doch auf keinen Fall so, also nichts, was ich so in die Richtung sage, soll auch auf keinen Fall sexistisch oder irgendwas rüberkommen, ne? Es ist auf jeden Fall immer auf funny gemeint und ja, genau.
Das ist halt auch das Ding, so gerade, also ich meine, man kann natürlich auch als Produzent krasse Authentizität, boah, das Wort, ey, Authentizität, scheiß drauf, ihr wisst, was ich meine, Authentizität befähigt haben, dadurch, dass man halt irgendwie keine Tightbeats macht oder was weiß ich, aber ich glaube, wenn man Nägel pumpt, dann hat man halt in keinster Weise den Eindruck, glaube ich, dass der seine Authentizität irgendwie prüfen muss. So, ich glaube, in der Mucke, die wir machen oder die Nigel macht, muss er in keinster Weise Lines bringen, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin real, ich mache den dopen Scheiß. Sondern ich glaube, gerade wenn man das die ganze Zeit versucht zu überprüfen und krass anzukreiden, dann ist es doch eigentlich eher näher ein Problem. Ich glaube, dadurch, dass man halt sozusagen das alles mit so einem Augenzwinkern macht und eigentlich einfach nur geil float, nicht die ganze Zeit nur darüber rappt, wie fucking real man ist, dann ist die Realness halt einfach gegeben.
Aber natürlich meine ich auch ein paar Sachen ernst, die ich sage, ne? Also so ist das nicht.
Also nee, so war ich, also, das auch von meiner
weißt
Seite
schon, das,
nicht.
Du weißt schon, wie ich das meine, ja.
Nee, ich finde halt, dass, also gerade das, was du irgendwie gerade gesagt hast, Quentin, ist halt so, dass das trifft es ziemlich gut, finde ich, dass sich das einfach verändert hat in eine Richtung, wo man das nicht so krass nach außen oder wo es nicht darum geht, dein Image möglichst authentisch zu verkörpern, sondern wo es einfach wirklich darum geht, dass man halt das abbildet, was man selber tut irgendwie oder wie man selber ist und dann egal, ob das gerade in eine, keine Ahnung, in eine witzige, in eine ernst gemeinte, in eine fröhliche oder in eine düstere Richtung geht.
Ja, voll. Ja, also ich finde es mega wichtig, weil auch wenn man mal so meinetwegen irgendwelche Leute trifft, die die Mucke feiern und ey, wenn man dann ein komplett anderer Mensch ist, ist das ja auch viel, oder man muss sich dann immer verstellen, wenn man, keine Ahnung, Fans trifft oder auf ein Konzert oder irgendwas, weißt du, du hast dann so deine Rolle als Rapper und deine Rolle als Mensch. Also kann man natürlich auch machen. Ich meine, am Ende des Tages ist Entertainment so natürlich. Und viele Leute nehmen sich ja auch eine Rolle ein und so ein bisschen eine Rolle nimmt man ja auch ein, aber ich finde es trotzdem wichtig. Also es ist einfach entspannter für einen selbst, so, ne? Finde ich.
Ja. Ja, und ich glaube auch, wir beide kriegen das auf jeden Fall noch gut hin. Manchmal ist natürlich auch ein bisschen krass, in was für einem Modus man dann im Endeffekt in solche Situationen gerät. Wie krass man dann noch man selber sein kann, aber keine Ahnung, so man kann halt auch größten Trash-Talk haben, über was weiß ich reden, und ich finde es ja, Optimane sagt das auch ganz gut in einem Track, so laber mit mir und meine Mucke, Digga, spar dir das, weil man ist halt auch nicht nur ein Künstler, das, was Nigel gerade gesagt hat, man ist halt auch einfach ein Dude, deswegen lass doch auch einfach über ganz normale Sachen reden, man muss halt nicht immer, auch wenn man mit Fans von einem redet oder bei einem Auftritt, wo man gerade Musik macht, nicht die ganze Zeit nur darüber reden, wer, wie, wo, was Musik, so, sondern man kann halt auch über, keine Ahnung, Scheiße labern einfach. Und das ist ja irgendwie genau der Moment, an dem man sich als Mensch und, glaube ich, auch mit Fans oder anderen Musikern irgendwie am besten versteht, wenn man nicht über Mucke redet.
Das stimmt tatsächlich. Aber ja, das Interessante daran ist, finde ich halt, dass allgemein so in der ganzen Hip-Hop-Kultur halt so Realness und Authentizität halt so ein krasses Thema ist, ja schon seit dem Anfang eigentlich. Und ich aber das Gefühl habe, dass es so richtig, also es ist so, die Künstlerinnen und Künstler wirklich authentisch werden und halt wirklich nicht mehr in diese Images abfallen, das gibt's halt erst, ja, so seit 5 bis 10 Jahren.
Ja, und das schreibe ich so.
Ja, doch, ja.
Aber gut, ja, dann war es das tatsächlich von mir. Ich glaube, die Stunde haben wir jetzt auch fast geknackt. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank an euch beiden und ja, bis zum nächsten Mal beim Backspin Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Hört auf jeden Fall die Granit-EP von mir und meinem Bruder Sashi. Bleibt gesund und danke für die Einladung. Bless.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank an Backspin auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an dich. Und ja, man pumpt auf jeden Fall. Granit kommt am 18. raus und Beutelwolf und Dagobert Musikvideo auf jeden Fall pumpen und auf Spotify auschecken. Und ja, Mann, vielen lieben Dank, Alter.
Sehr gerne.